Ja, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur Plattform am Nachmittag, 16 Uhr. Wir widmen uns heute der Kunst bzw. einem Künstler. Und zwar einem Künstler, der wie kaum ein anderer für die Underground-Kultur der 80er Jahre steht. Seine Zeichnungen, seine Bilder sind teilweise fast sowas wie Icons. Und nahezu jeder, würde ich mal sagen, der zumindest in den 80ern schon so weit gucken konnte und was aufnehmen konnte, wird das eine oder andere Bild von diesem Künstler kennen. Er gastiert in Anführungszeichen zurzeit auch in Ulm, nämlich in der Kunsthalle Weishaupt, und zwar ist die Rede von Keith Haring. Wir wollten zur Kulturnacht, wo wir in diesem schönen Museum waren, eigentlich ein Gespräch mit Monika Manitzki führen über das Thema Keith Haring und der musikalische Untergrund der 80er Jahre oder auch Overground. Dazu kam es leider nicht, weil Monika stark in ihrer Homebase sozusagen eingebunden war, nämlich dem Kunstverein. Jetzt haben wir sie heute hier bei uns. Das freut mich natürlich sehr. Wir wollen das Gespräch nachholen und ich glaube nicht, dass wir nur, weil wir eine Dreiviertelstunde mehr Zeit haben als an der Kulturnacht, dass es uns langweilig wird. Hallo Monika.
Ja, hallo.
Ja, ich finde es sehr schön, dass es jetzt doch zustande gekommen ist, und in der Vorbereitung zu dieser Sendung hast du dir dann ja noch mehr Gedanken zu Keith Haring gemacht. Jetzt frage ich mich aber eins, beziehungsweise das fragen Sie unsere Hörer wahrscheinlich, jetzt bist du im Kunstverein, machst dir Gedanken über Keith Haring, wie kommt das denn?
Das hat damit zu tun, dass ich neben meiner Tätigkeit im Kunstverein auch Führungen durch die Kunsthalle Weishaupt mache, mich in dem Zusammenhang natürlich in das Leben und Werk von Keith Haring eingearbeitet habe und mir aufgefallen ist, dass es unglaublich viele Nennungen von Musikstücken oder von Situationen gibt, wo wir sehen können, dass die Musik für ihn von einer unglaublichen Bedeutung war. Und ich bin ihm einfach mal nachgegangen und das Ergebnis können wir dann heute hören.
Ja, du hast mir im Vorfeld dieser Sendung eine Liste in die Hand gedrückt, beziehungsweise via E-Mail geschickt. Die war ziemlich lang, die war ziemlich interessant und auch sehr obskur. Wenn man also so Musik interessiert ist und dann diese Zusammenstellung gelesen hat, dachte man sich schon, wie passt das denn alles zusammen? Aber wie das zusammenpasst, das wirst du uns erklären. Jetzt ist uns leider das erste Stück flöten gegangen. Wir hatten das, unser geschätzter Kollege Klaus Schmidtke von Jazzin hat mir nämlich das ganze Material für heute zusammengestellt. Ein Stück, mit dem wir anfangen wollten, das läuft leider nicht, warum auch immer, aber es ist trotzdem hochinteressant, was es damit auf sich hat. Das ist nämlich Grateful Dead, eine Live-Aufnahme vom 11. Mai 1977 im St. Paul Civic Center. Das Stück heißt Brokedown Palace. Wie bist du auf dieses Stück gekommen? Was hat es damit auf sich, Monika?
Das hat schlichtweg damit auf sich, dass Keith Haring ein Tagebuch geschrieben hat. Und dort finden wir ein Zitat aus diesem Stück Brokedown Palace, geschrieben von Robert Hunter. In a bed by the waterside, I will lay my head, listen to the river, sing sweet songs to rock myself. Das hat er aufgeschrieben und das hat damit zu tun, dass er 1977 sich aufgemacht hat zu diesem Konzert der Grateful Dead. Er hat davon gehört, war völlig erstaunt, dass es noch Karten gab, erst dahin getrampt, und das ist sozusagen der erste Ausbruch aus seinem Elternhaus, ein protestantisch weißes Elternhaus. Er ist ein behütetes Kind gewesen. Seine Eltern haben sich sehr um ihn gekümmert. Sein Vater hat früh angefangen, mit ihm zu zeichnen, aber mit 15 wird er ein bisschen aufmüpfig, wie das so üblich ist, und mit 19 macht er sich dann also auf den Weg und erfährt zum ersten Mal diese Freiheit, die er vorher in dieser Enge seiner Heimat nicht gespürt hat.
Das heißt, dass 77 war er eigentlich noch Teenager, würde ich jetzt mal sagen. Oder wann ist
Teenager. Er ist 58 geboren.
58 geboren, okay.
Ja, so Teenager. Und das ist für ihn das erste Mal, dass er für sich solche Entscheidungen trifft, wo er schläft, was er zu sich nimmt, mit welchen Leuten er sich umgibt. Und das ist für ihn sozusagen der Anfang seiner Karriere als eigenständige Persönlichkeit.
Nun haben wir also diesen Song eben leider, Klaus hat ihn zwar besorgt, wir kriegen ihn nicht zum Laufen. Ein anderer Song, der zeitmäßig ganz ähnlich liegt, das ist ein Song von den B-52s aus diesem wahnsinnig schrill gelben becoverten Album. Rock Lobster nennt sich das. B-52s standen auch auf deiner Liste. Wie kamst du auf die B-52s, die ja, wie gesagt, auf der ähnlichen Zeit sind, auch um die End-70er?
Wie gesagt, ich habe die Sekundärliteratur zu Keith Haring mir angeschaut. Da gab es immer schon wieder Hinweise, dass Musik und Tanzen für ihn unglaublich wichtig war. Und dann habe ich also ganz gezielt eben sein Tagebuch und seine autorisierte Autobiografie oder Biografie durchgesehen. Und da waren die B-52s mit Rock Lobster schlichtweg auch erwähnt. Deswegen waren sie ihm wohl auch wichtig. Und es zeigt natürlich auch diese vielen, vielen kleinen Berichte, die es um ihn gibt. Zum Beispiel, als er dann 1978 nach New York geht, da schreibt seine Mutter, das hätte die Familiensituation entspannt. Warum hat es die Familiensituation entspannt? Weil er immer furchtbar laute Musik gehört hat. Und seine drei Schwestern und seine Eltern, die haben das natürlich hingenommen, aber sie waren froh, als das dann hinterher auch aufgehört hat. Und die gleiche Situation war, als sein Vater ihn dann nach New York gebracht hat, das ist wie gute Eltern das so tun, die haben das Auto vollgepackt und der Vater gibt ihn dort quasi an seiner Unterkunft im YMCA ab und Keith Haring geht rauf und packt als erstes mal seinen Plattenspieler aus.
So, das war die Grace Jones. Wie gesagt, der Sound, den hat uns der Klaus freundlicherweise gestern rausgesucht. Er hat sich lange damit beschäftigen müssen. Er hat vieles gefunden. Wir sind mittendrin in der Plattform zum Thema Keith Haring und der Untergrund. Zuletzt, Monika, waren wir bei dem Thema Ankommen in New York. Und Ankommen heißt auch Plattenspieler anschmeißen. Dann ging es eigentlich los. War das schon der Schritt Richtung Karriere, war das da schon abzusehen, wird Keith Haring ein Star oder waren das noch die ganz frühen Tage?
Also seine Lehrer an der School of Visual Arts, wo er 1978 die Studien aufnahm, die waren überzeugt davon, dass er ein hohes Potenzial hatte. Er ist ihnen aufgefallen, weil er auf der einen Seite sehr experimentierfreudig war, also er hat mit Videos gearbeitet, er hat unausgesetzt gezeichnet und es war schon, andererseits war ein bisschen eigenbrötlerisch, er hat sich oft zurückgezogen in irgendwelche Räume und hat dann auf Papier zunächst gezeichnet, weil das Papier war, wie er so schön sagte, unprätentiös. Auf Leinwand mochte er damals nicht arbeiten, weil er sagte, Leinwand hat eine hunderte Jahre alte Malereigeschichte. Das wollte er nicht, sondern er wollte von Anfang an eine Kunst machen, die verständlich war, die eingängig war. Und vor allen Dingen war er völlig fasziniert in New York von der Graffiti-Szene. Und er überlegte sich, dass er irgendwas machen musste, um in dieser Graffiti-Szene sozusagen seine Position zu erobern. Nun war er nicht im eigentlichen Sinne ein Straßenmaler, wiewohl er hat dann sehr, sehr schnell solche Signs, Logos, Tags entwickelt, mit denen er auch im Straßenraum öffentlich aufgetreten sind. Die werden die meisten auch von den Zuhörern kennen. Das ist nämlich der bellende Hund, der rote Hund, der Red Dog und das ist das Baby. Entweder das Strahlenbaby im Strahlenkranz, the Radiant Baby oder einfach das Baby. Und das waren sozusagen seine Signaturen. Und als nächstes hatte er dann noch die Idee, dass er keinesfalls ein Künstler sein wollte, der sozusagen eine Hochkultur bedient, die nur wenige Leute sehen, sondern er wollte eine Kunst machen, die viele Leute sehen.
Du sagst, er wollte weg von dem traditionellen Malen auf der Leinwand. Denkst du, dass das auch die Brücke zur Graffiti-Szene war, die er sich vornehmlich auf Metalltüren, an Betonwänden und so weiter da in New York ganz stark in dieser Zeit wiederfand?
Nein, ich glaube, es war noch so ein Hauch von Unsicherheit, den er damals verspürte, dass er sich auf keinen Fall einreihen wollte, wie ich das vorhin schon sagte, in so eine ganz, ganz jahrhundertelange Maltradition, wo es darum ging, eben für Museen zu malen, für einen sehr eingeschränkten Betrachterkreis, sondern er hatte von Anfang an das Gefühl, dass er mit seiner Kunst unter die Leute wollte, mitten in das Leben hinein. Und zwar ein Leben, was er zum Teil auch vorgezeichnet sah durch seine Beschäftigung mit den Comics, aus denen hat er ja viele seiner Figuren entwickelt und auch Figuren und Geschichten, die er schon in seiner Kinder- und Jugendlichenzeit entwickelt hat. Das griff er dann nach einer Weile wieder auf. In New York sagten zum Beispiel seine Lehrer zu ihm nach zwei Semestern, dem hätten wir eigentlich gar nichts mehr beibringen können. Das heißt, er hat sehr, sehr schnell seinen Weg gefunden, den er aber auch sich wirklich erarbeitet hat. Das muss man sagen, das ist ihm in gewisser Weise zugefallen. aufgefallen, weil er sehr viel Talent hatte, aber er hat sich auch sehr, sehr intensiv mit anderen Künstlern auseinandergesetzt und hat aus der Beschäftigung mit dem Werk und dem Leben anderer Künstler für sich die Sicherheit und die Ruhe gewonnen, dass er auf dem richtigen Weg ist.
Und in der Zeit, in der er in New York studiert hat, war er auch bekannt, also hast du mir zumindest schon gesagt, im Vorfeld ein Szenegänger, sage ich mal, ja. Ein Mann, der sich nachts um die Häuser getrieben hat, der in den damals angesagten Läden war und einladen steht er wohl ganz stark im Mittelpunkt, nämlich die Paradise Garage.
Genau. Wobei das im Anfang so war, dass er ja diese Disco-Kultur aus seiner familiären Umgebung in Pennsylvania so nicht kannte. Das war etwas, was in New York ihn wirklich fasziniert und auch getrieben hat. Sodass er, ich habe ja schon gesagt, er war sehr fleißig, er hat sehr viel gearbeitet. Und er sagte immer, abends müsste er dann in die Diskothek gehen und er nannte das Ausbaumeln. Und es hat aber auch was mit seinen künstlerischen Strategien zu tun, denn er hat im Anfang seiner Karriere auch als Kurator gearbeitet für Ausstellungen, häufig nur eine Nacht in irgendwelchen Clubs, weil er den Zugang zu den Galerien zwar hatte, er war zum Beispiel Assistent in der berühmten Galerie von Tony Schiaffrasi, hat dort Ausstellungen aufgebaut für andere Künstler, aber er hat dort ein Galerienleben kennengelernt, was er für sich zunächst einmal nicht akzeptieren wollte. Später ist er dann von Tony Schiaffrasi als Künstler vertreten worden, aber zunächst war seine Strategie eine andere und es war, dass er im Mud Club oder im Club 57, dass er da wirklich Ausstellungen gemacht hat, Performances gemacht hat, Videonächte genannt, andere Künstler dazu eingeladen hat und dann stieß er eines Tages auf die Paradise Garage. Und das war nun für ihn so etwas wie das verlängerte Wohnzimmer.
Ja, Moody war das und das ist, glaube ich, archetypischer geht's gar nicht. Das war der Sound, der in den frühen 80ern in der Paradise Garage prägend gespielt wurde. Übrigens entstand dort auch nicht ohne Zufall heißt Garage auch House und beziehungsweise der Garage House damals und das hat seinen Ursprung in dieser Diskothek in New York, in der sich wohl der Keith Haring ziemlich oft rumgetrieben hat, oder Monika?
Ja, es war sogar so, dass Keith Haring in den 80er Jahren in Europa bekannter war und seine Kunst hier auf also wirklich eine schlagartige Liebe gestoßen ist, dass er sehr, sehr viele Auftritte in Europa hatte. So war er 1982 und 87 eingeladen zur Documenta in Kassel. Im gleichen Jahr hat er für Münster, für die Skulpturprojekte diesen großen roten Hund gemacht, der jetzt vor der Kunsthalle Weishaupt gerade steht und in Richtung Rathaus bellt. Und 1984 war er in der Biennale in Venedig. Also Künstler, die dort eingeladen werden, die haben es wirklich geschafft. Und es war aber immer so, dass wenn der Keith Haring in Europa arbeitete, und wir müssen uns vorstellen, der hatte zwar immer ein großes Atelier, in dem er auch gezeichnet und gemalt hat, aber viele der Arbeiten, die wir heute kennen und schätzen, die sind tatsächlich vor Ort entstanden. Er hat sehr, sehr oft im Flugzeug sitzend sich Gedanken gemacht, was er für den einen oder anderen Ausstellungsort dort machen wird, wenn er angekommen ist. Und er hat immer darauf geachtet, dass er spätestens am Freitag im Flieger Richtung New York saß, dass er am Samstag in seine geliebte Paradise Garage gehen konnte. Und er hat die auch mehrfach erwähnt in seinem Tagebuch und so beschreibt er einmal, dass für ihn das Tanzen in der Paradise Garage hieß, wirklich in einen anderen Bewusstseinszustand hinüber zu tanzen, gemeinsam anderswohin zu gelangen. Das heißt, das war für ihn ein absolutes Gemeinschaftserlebnis, da war er eben nicht alleine, sondern es war eine ganz bestimmte Stimmung, die er dort angetroffen hat. Es waren viele Leute, die er dort kannte, mit denen er sich dort verabredet hat und er hat angefangen, zu seinem Geburtstag immer Parties of Life zu machen und die wichtigste Party of Life, die war tatsächlich auch in dieser Diskothek.
Im Paradise Garage. Aber das war ja wahrscheinlich nicht der einzige Laden, in dem er sich rumgetrieben hat, oder?
Nein, eine zweite Diskothek, wo man ihn gerne haben wollte, wo dem er diesen Wunsch ist er dann auch später nachgekommen. Da war es also eine gewisse Konkurrenzsituation, es war das Palladium. Und fürs Palladium hat er dann auch einen Vorhang bemalt, riesengroß. Auch den sieht man, wenn man heute vor die Kunsthalle Weishaupt tritt und in das große Fenster über dem Eingang guckt, dann sieht man diesen Backdrop, also diese Kulisse für die Diskothek dort hängen. Da hat er eine ganze Tanzfläche gestaltet mit eben dieser Kulisse im Hintergrund. Und was man dort sieht, sind also eine ganze Menge Tänzer. Und was haben wir in der Zeit? Natürlich Breakdance, Hip-Hop-Tänzer. Und man kann sogar einzelne Figuren dieses Breakdance, das kann man nachvollziehen. Der Keith Haring hat nämlich nicht nur selber getanzt, sondern hat auch unglaublich genau zugeguckt, welche Tänzer, welche Figuren machten. Er war mit etlichen Tänzern war er befreundet und hat auch mit denen Videos gedreht, so dass es einige von ihnen gab, die genau wussten, das sind Figuren, die sie entwickelt haben und sie sind dort dargestellt.
Jetzt hast du gerade was gesagt, das hat mich jetzt gerade so richtig verwundert. Also wir kriegen ja jetzt gerade quasi auch nochmal die Führung. Das große von außen sichtbare Teil an der Kunsthalle ist eigentlich der Vorhang aus einer Diskothek.
Richtig, genau.
Wow. Das ist ja cool.
Und das ist insofern, kann man jetzt eigentlich nur raten, auch die Kunsthalle Weishaupt mal zu betreten, in den ersten Stock zu gehen. Da kommt man nämlich ganz nah dran. Und dann sieht man auch, dass das wirklich in der Diskothek gehangen hat und dass das keinesfalls irgendwas ist, was für ein Museum gemacht worden ist. Weil man sieht die Spuren, die haben natürlich Softdrinks gehabt, die haben ihre Cola drauf verschüttet, die haben ihre Zigaretten Asche dagegen gepustet und man sieht in den ersten anderthalb Metern von unten sieht man die Spuren des Gebrauchs.
Da, wo es einfach nur so ein bisschen Reichweite war.
Richtig, ne, genau, ganz genau.
Nun ist er also da in From Disco to Disco sozusagen gezogen und ich nehme an, dass das auch die Zeit war, in denen er Künstlerinnen und Künstler wie eben Grace Jones kennengelernt hat. Die Patti Smith gehörte, glaube ich, zu seinem Bekanntenkreis, hattest du erwähnt. Liegt das in dieser Zeit, war er da mit den Leuten zusammen oder war das dann erst ein bisschen später?
Nein, es ist tatsächlich, die Paradise Garage wurde 1986 geschlossen und das war ein trauriger Tag für Keith Haring. Er hat sie noch einmal verewigt in einem Bild, was jetzt auch in der Kunsthalle Weishaupt hängt. Ein Bild in seinen Lieblingsfarben, gelb, blau und rot. Da viele seiner Bilder keinen Titel tragen, kann man es nicht unbedingt sofort erkennen, aber es ist dort ein Tanz dargestellt worden, den es so in dieser Form vorzugsweise in der Paradise Garage gab, nämlich das sogenannte Voguing. Voguing war ein Tanz, der berühmteste Voger Willy Ninja hat das wirklich populär gemacht, aber entstanden ist dieser Tanz wie so viele der Tänze damals aus einer Parodie heraus, nämlich die puerto-ricanischen Jugendlichen haben sich lustig gemacht über die Models, die es in der Zeitschrift Vogue gegeben hat. Die haben ganz bestimmte Figuren gehabt, wie sie auf dem Laufsteg aufgetreten sind und über diese Figuren hinaus hat sich dann eben dieser Tanz entwickelt, der wie gesagt eigentlich eine Parodie ist, der dann aber hinterher sehr, sehr speziell ausgearbeitet worden ist von professionellen Tänzern und dann wurden tatsächlich in den Diskotheken auch Laufstege, Catwalks aufgebaut und dann traten Künstler wie Willy Ninja dann auch auf so einem Laufsteg auf und haben diesen Tanz dann vorgeführt, wurden auch Wettbewerbe gemacht. Und das ist also ganz, ganz eng verbunden eben mit dieser Diskothek Paradise Garage.
War das auch die Zeit, in der der Keith Haring eine gewisse Madonna kennengelernt hat?
Richtig. Mit Madonna hat ihn eine ganz, ganz intensive Freundschaft verbunden, die einfach damit zu tun hatte, so beschreibt sie es zumindest in der Biografie, dass sie beide aus der gleichen Situation stammen, nämlich aus festgefügten Familien, er aus einer protestantisch-weißen, sie aus einer irisch-katholischen Familie und sie haben sich über die Vorurteile ihrer Zeit hinweggesetzt und das waren natürlich schwerpunktmäßig Vorurteile in Sachen Sex und da hat sie zum Beispiel einen ganz, ganz großen, ganz, ganz große Nähe zu ihm gesehen, dass er, so wie sie das auch wollte, sie mussten sich hocharbeiten, sie sind dann ziemlich weit aufgestiegen, da sah sie Parallelen, wie geht man dann damit um, wenn man plötzlich diese Popularität hat, aber auch wie geht man damit um, wenn man anfängt, Tabus zu brechen. Es gibt ein wunderschönes Plakat, wo sie drauf ist, eine Gemeinschaftsarbeit von Andy Warhol und Keith Haring, I'm not ashamed, steht auf dem Plakat. Und dieses ist sozusagen das Programmbild gewesen. Sie wollten sich für das, was ihren Körper ausmachte, nicht schämen. Und sie wollten andere Leute mit den Vorurteilen, mit ihren eigenen Vorurteilen und Phobien in Sachen Sexualität, ja, konfrontieren. Und in dem Punkt waren sie sich unheimlich ähnlich. Und sie mochten sich einfach. Sie schwammen auf der gleichen Wellenlänge. Und es war eine ganz spontane Sympathie, die sich auch daran ausdrückte, dass zum Beispiel Madonna auf einer Party of Life von Keith Haring zwei ihrer damals noch nicht erschienenen Titel ihrer nagelneuen LP bei ihm quasi als Weltpremiere gesungen hat.
Nun wissen wir nicht, welche Stücke, das ist so richtig jetzt dieser Apothekerspruch, wir wissen nicht, was der freundliche Apotheker empfohlen hat, wir wissen nicht, was Madonna ihm zugesteckt hat, oder wie ist das, Monika, weiß man, welche Stücke das waren?
Man weiß es, das ist in der Biografie auch veröffentlicht, nur diese Biografie ist wahnsinnig schwierig zu kriegen. Und ich habe mir die ausgeliehen über Fernleihe, musste ich leider nach 4 Wochen abgeben, und als ich die gelesen hatte, hatte ich diese Idee zu dieser Sendung noch nicht, und ich weiß genau, auf welcher Seite unten links es steht. Aber ich muss es wieder abgeben und ich konnte es jetzt für diese Sendung nicht mehr nachschlagen. Tut mir leid.
Das ist aber nicht ganz so schlimm. Wir spielen jetzt trotzdem. Hier ist Madonna mit Into the Groove. Ungewohnte Klänge hier bei Free FM Madonna. Hört man nicht so oft bei uns, hört man jetzt heute in der Plattform, und zwar aus dem Grund, aus dem auch die Monika Marnitzky heute bei uns ist. Es ist nämlich der Keith Haring und die musikalische Welt oder die Untergrundwelt rund um Keith Haring. Das war jetzt, wie gesagt, die Madonna, gute Freundin von Keith, wie du mir gerade erzählt hast, und auch Weggefährtin, eine der Weggefährtinnen. Man weiß eigentlich immer von Weggefährtinnen von ihm, aber weniger von seinen Weggefährten, obwohl das ja eigentlich für ihn die sympathische Variante war, oder? Oder gab es da auch bekannte Künstler als Künstler?
Doch, natürlich. Also er hat sehr, sehr früh mit Tänzern schon zusammengearbeitet. Also Bill T. Jones war ein Tänzer, mit dem er also zusammen Performances gemacht hat. Und die Musik, so beschrieb Bill T. Jones, war das Zeichnen von Keith Haring auf dem Hintergrund der Bühne und die stampfenden Füße von dem Tänzer. Dann ein Künstler, der auch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ist der Klaus Nomi. Ein New Wave Countertenor, der im Übrigen ganz hier aus der Nähe stammt, der nämlich in Immenstadt geboren wurde, 1944, der dann in Essen versucht hat, sich am Theater engagieren zu lassen, dort mit Parodien aufgefallen ist, die er dann für Leute aus der Truppe gemacht hat, und der dann in den 70er Jahren nach New York gegangen ist, weil da die Kreativszene war und er einfach merkte, dass er mit seinen besonderen Fähigkeiten in Deutschland nicht zu Potte kam. Er hat sich dann dort in New York ausbilden lassen, und vielleicht hören wir einfach mal rein, was seine besondere Stimme ausmacht. If they saw
my face. Ja, genau so klang er, der gute Klaus Nomi. Für die ihn nicht kennen, noch so ein kleiner visueller Hinweis. Klaus Nomi war ja auch von der optisch eine ziemlich interessante Erscheinung. Ne? Der war ja jetzt auch nicht unbedingt das, was man einen Durchschnittsmenschen nannte. Zumindest ist er auf der Bühne immer in so futuristisch anmutenden Klamotten aufgetreten, die irgendwas zwischen, ich weiß auch nicht, so Clown und Star Trek waren irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Also sehr, eine sehr bizarre Erscheinung, und ich glaube von daher auch sehr gut passend zu Keith Haring, oder?
Ja, vor allen Dingen ich denke, dass Klaus Nomi einer der wirklich wichtigsten Performer gewesen. Heute kennen wir die Kunstrichtung der Performance. Damals war das vielleicht noch nicht so akzeptiert. Der ist häufig eben als Sänger, als Countertenor vorgestellt worden. Aber er hatte eine Wahnsinnsshow, eben wie du schon gerade sagst. Also mit einer Gesichtsmaske, mit einem geschminkt wie so ein Kabuki-Spieler aus Japan. Dazu eine dreizipflige, die Haare so dreizipflig schwarz schwarz hochgestylt, dazu entweder so ein futuristisches Kostüm oder eben ein barockes Kostüm mit Pumphöschen und einem Kragen dazu. Und also es war schon immer eine ganz besondere Geschichte, wenn er irgendwo auftauchte. Keith Haring erwähnt den Klaus Nomi sehr, sehr früh in seinen Tagebüchern. Also er hat den, sobald er in New York aufgetaucht ist, hat er den auch schon wahrgenommen, weil er eben diese Performer-Qualitäten erkannt hat. Im Zusammenhang mit Keith Harings Biografie ist das einfach so, Klaus Nomi war der erste prominente Künstler in New York, der an AIDS gestorben ist. Und als das passierte, wussten alle in seinem Umkreis, dass ihnen das gleiche Schicksal blühen könnte. Das war 1983. Da kannte man die Krankheit, man wusste die Symptome, man wusste die Übertragungswege, man hatte aber überhaupt noch nichts in der Hand. Und das ging von der Diagnose bis zum Tod ging das sehr, 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 sehr schnell. Und ab da haben dann auch alle Leute aus dem gleichen Kreis, haben sich also sehr genau beobachtet auf die ersten Symptome hin, und Keith Haring war sich bewusst, dass er eben als Teil der Gay Community in New York, dass er wirklich auch gefährdet war. Und es ließ dann natürlich auch nicht mehr lange auf sich warten. Er hatte dann auch bald die ersten Anzeichen, wiewohl er eine sehr, sehr gute Kondition hatte oder Konstitution hatte. Er hatte sehr häufig, er ließ sich lange testen und die Krankheit brach also lange nicht aus. Aber 1987, nach 88 hin, wurde das dann auch sehr deutlich, dass auch Keith Haring an AIDS litt.
Eine Person, die auch wohl relativ eng mit ihm verknüpft war, war Grace Jones. Du hast es vorher gesagt, wir sind schon fast am Ende der Stunde. Es ist Wahnsinn, wie schnell das immer rumgeht. Du hast das im Vorgespräch erwähnt. Und deswegen mache ich jetzt nochmal so einen ganz brutalen Schlenker, wo wir eigentlich schon fast am Schluss waren, und ziehe nochmal die Grace Jones raus. Warum die Grace Jones?
Die Grace Jones ist eine Sängerin, Tänzerin, Performerin, die er schon sehr, sehr früh mit Bodypainting bemalt hat. Er fand es einfach faszinierend, auf diesen dunklen, wunderbar gestylten Körper mit weißer Farbe zu gehen. Und dieses erste Bodypainting wurde zum Beispiel von Robert Mapplethorpe fotografiert. Aber es gab dann eben auch das Video I'm Not Perfect. Und da spielt Keith Haring eine ganz tragende Rolle. Er ist nämlich auch zu sehen dort. Für dieses Video wird ein Kostüm geschneidert und man sieht richtig ein gigantisch großer Rock, ich glaube 13 Meter Durchmesser. Und dieser Rock wird von Keith Haring bemalt mit seinen typischen Zeichen, Bildzeichen, diesen Symbolen. Und dann sieht man tatsächlich, wie Grace Jones ihren Song präsentiert in diesem gigantisch tollen Kostüm.
Ja, der Song heißt I'm Not Perfect, ich bin nicht perfekt, und das steht vielleicht dann doch auch symbolisch für viele der Künstler, für die Selbsteinsicht, die viele der Künstler in den 80ern, und um jetzt einfach nochmal den Bogen zu kriegen, du hast gesagt, Keith Haring ist dann an seiner HIV-Infektion gestorben. Er hatte damit eigentlich im Prinzip eine sehr kurze Karriere, kann man sagen, das waren ja keine 10 Jahre eigentlich.
Es waren etwa 10 Jahre. Also 1978 ging er nach New York. Anfang der 80er Jahre begann er mit seinen U-Bahn-Zeichnungen. Damit ist er eigentlich bekannt geworden, dass er eben nicht für die Galerie gemalt hat, sondern dass er in die Öffentlichkeit ging, unter den Augen der Leute gezeichnet hat. Und dann hat er eben bis Ende 1989 arbeiten können. Dann hat ihn allerdings die Krankheit so schwer erwischt, dass er dann nach seinem letzten Aufenthalt in Deutschland, wo er noch einen BMW Z1 bemalt hat, dann nach New York zurückging und dann zu krank wurde, um noch weiter zu arbeiten. Und dann auch im Anfang 1990 gestorben ist.
Es ist aber trotzdem erstaunlich, wenn man sich überlegt, wie stark Keith Haring seine Spuren hinterlassen hat. Das ist eigentlich archetypisch 80er. Also wenn man heute irgendwo eins von diesen Männchen sieht, weiß man sofort, wo die hingehören. Und ganz viele Leute wissen auch wohl ziemlich genau schon, wer das ist. Zu sehen ist die Ausstellung jetzt noch in der Kunsthalle Weißhaupt, glaube ich, noch einen Monat?
Nein, am 1.11. an Allerheiligen ist der letzte Tag, das ist ein Sonntag.
Also noch einen halben Monat,
ja. Einen halben Monat noch jetzt, und wer es noch nicht gesehen hat, den kann ich natürlich nur ganz herzlich einladen, jetzt noch schnell hinzulaufen. Was mit dem roten Hund ist, weiß man noch nicht, möglicherweise bleibt er noch eine Weile erhalten, das werden wir dann sehen nach dem 1.11.
Ich hatte da was Leuten gehört, dass er stehen bleibt.
Ich würde es mir wünschen. Ich finde es ein schönes, farbiges Zeichen und würde eben an einen großen Künstler erinnern, der mit vielen Werken in der Kunstsammlung Weishaupt vertreten ist, wobei jetzt auch für diese Ausstellung Leihgaben aus der ganzen Welt zusammengeholt worden sind, aus vielen privaten und öffentlichen Sammlungen. Diese Bilder werden natürlich nach Schluss der Ausstellung verschwinden.
Wieder zurückgehen, ja. Wir werden jetzt auch zurückgehen. Liebe Monika, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier bei uns zusammen bei FreeFM. Wir haben jetzt eine Stunde lang gehört, ein bisschen so den Blick hinter den Menschen Keith Haring und vor allem hinter seinen Musikgeschmack auch geblickt. Das war ein Einblick, den uns die Monika gegeben hat, den man so vielleicht nicht bekommen hat. Das ist eben FreeFM. Das war die Plattform. Am Mikrofon für euch war Rainer Markus Walter. Zu Gast war Monika Magnitzky und an der Technik war der Christian Hütter. Ciao und wunderschönen Tag noch.